Nächster Halt, Düsseldorf Landtag. Im Gespräch mit unserem Arzt für NRW, Rodion Barkun. Heute begrüßen wir Rodion Barkun in einer ersten Analyse seiner Zeit im Parlament in Düsseldorf im Landtag. Er hat im letzten Jahr den Mandatssitz von Hannelore Kraft in direkter Wahl geholt. Und da wollen wir natürlich wissen, was hat er bisher so erlebt. Hallo Rodion, wie geht's dir?
Hallo Ralf, vielen Dank, bestens. Ab wann ist man eigentlich Stammgast bei dir im Podcast?
Du gehörst mittlerweile schon dazu.
Okay, einverstanden.
Rodion, du bist seit dem 15. Mai in Düsseldorf im Landtag. Die erste Zeit noch Teilzeit, das fand ich damals sehr, sehr interessant, weil du noch als Arzt gearbeitet hast. Bist du dann inzwischen auch in Düsseldorf schon angekommen?
Ich bin angekommen, muss sagen, ich bin und bleibe ja Arzt mein Leben lang. Das ist auch ein Job, den ich lange hingearbeitet habe, ein Job, den ich auch sehr liebe und ein Stück weit auch traurig bin, dass ich gerade nicht als Arzt tätig bin, weil das wirklich immer viel Spaß gemacht hat. Muss aber sagen, dass ich meine Leidenschaft in der Politik für einen Moment gefunden habe und ich finde es toll, für die Menschen wieder mal in der Ruhr täglich zu arbeiten und gelegentlich eben auch nach Düsseldorf zu fahren. Der Landtag ist ein toller Arbeitsplatz, das kann man nicht anders sagen. Ich bin schon ein bisschen stolz, dass das so gekommen ist. Und ja, du hast recht, ich habe bis einschließlich September noch überwiegend Nachtdienste gemacht in der Reha-Klinik, in der ich vorher gearbeitet habe. Das lag ein Stück weit daran, dass ich sehr viel Unterstützung von meinem ehemaligen Chef hatte. Auch während des Wahlkampfs durfte ich auch Sonderurlaub nehmen. Und als er dann sozusagen nach der Wahl sagte, ich habe hier über den Sommer hin eine Personalsituation, die angespannt ist, habe ich dann auch gesagt, na klar, ich hänge die Zeit dran. Ich brauchte noch die Zeit, um meine Facharztprüfung noch machen zu können, die ich laufe dieses Jahres plane. Insofern war das ein faires Geben und ein Nehmen und bin für die Unterstützung dankbar und habe natürlich ein Stück weit die Unterstützung zurückgegeben, indem ich noch ein wenig als Arzt gearbeitet habe. War aber schon Vollzeit, will ich betonen, als Abgeordneter tätig.
Du warst mit 23 Jahren zum ersten Mal Mandatsträger im Rat der Stadt Mülheim. Und bis eigentlich, was Ratsarbeit angeht, mittlerweile kann man sagen, ein alter Hase. Was es mit der Arbeit in der Fraktion angeht, hat sich die Erfahrung, die du dir in der Mülheimer Ratsfraktion geholt hast, in Düsseldorf positiv für dich ausgezahlt?
Auf jeden Fall. Also ich wäre jetzt nicht so anmaßend, danke, dass du mich als alten Hase bezeichnest. So alt fühle ich mich noch gar nicht mit 32. Ich würde mich jetzt eher so, ich sag mal, als Fuchs oder so sehen. Ja, ich weiß, ich kann schnell laufen, definitiv weiß auch wohin. Ich kenne aber auch die Abkürzung. Also ich sag mal, es gibt natürlich Mechanismen, die sind sehr ähnlich. Kommunalmandat und auch Landtagsmandat. Natürlich ist der Unterschied, das eine kommunales Ehrenamt immer gewesen mit einer Aufwandsentschädigung, die vielleicht die Kosten, die man hatte, gerade so gedeckt hat, ehrlicherweise aber auch nicht. Und das ist jetzt natürlich Vollzeit Hauptamt als Landtagsabgeordneter. Ich habe natürlich deutlich mehr Zeit und Freiräume in die Politik, mich einzubringen, zu investieren. Aber ich muss sagen, ganz gleich auf welcher Ebene man politisch aktiv und tätig ist, das, was mir in diesem Job so unfassbar gut gefällt, man lernt jeden Tag neue Menschen kennen. Man eignet sich, wenn man Interesse, Neugier hat, und das ist bei mir der Fall, ein großes Allgemeinwissen an. Und ich habe in meiner Zeit von 2014 bis 2020 im Rat der Stadt Mülheim, und ich bin ja seit 2020 auch noch sachkundiger Bürger im Wirtschaftsausschuss und stellvertretend im Sozialausschuss in Mülheim, habe ich mir so ein Allgemeinwissen angeeignet, dass ich natürlich jetzt, was viele Prozesse im Landtag angeht, gut anwenden kann. Natürlich ist das hier nochmal anders, aber viele grundlegende Dinge in unserer Demokratie funktionieren ähnlich. Und deswegen bin ich für die Erfahrung in Mülheim sehr dankbar.
Du hast den Wahlkreis von Hannelore Kraft für die SPD verteidigt und bist als Direktkandidat nach Düsseldorf gegangen. Gibt es innerhalb der Fraktion Unterschiede zwischen Direktkandidaten und Listenkandidaten?
Überhaupt nicht. Also klar kennt man die Leute und irgendwann, also wenn ich drüber nachdenken würde, könnte ich dir sagen, wer ist sozusagen direkt reinkommen, wer bei die Liste, aber im alltäglichen Arbeiten sind wir alle gleich, was Rechte und Pflichten angeht. Natürlich haben wir eine gewisse Hierarchie, wir haben Vorsitzenden, wir haben Stellvertreter, wir haben eine parlamentarische Geschäftsführerin und eben Sprecher und wie auch immer, wir haben uns gut aufgeteilt, was auch die Verantwortung angeht, aber wer jetzt direkt einen Wahlkreis geholt hat über die Landesliste reingekommen sind, was eh nur eine Handvoll Leute sind und eine, mit der ich sehr eng zusammenarbeite, ist Elisabeth Müller-Witt, die ja auch ein Teil von Mülheim, sprich sagen, vertritt und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion ist. Und die macht eine so unfassbar gute, fleißige Arbeit, die nehme ich richtig an die Hand. Und ich war, also um ein Beispiel zu nennen, ich habe natürlich meine festen Ausschüsse, kann ich ja vielleicht gleich noch erzählen, aber wir vertreten uns auch gegenseitig regelmäßig. Und an einem Tag war ich ohnehin im Landtag und bin dann spontan in den Rechtsausschuss gegangen, weil es dort eine Vertretung gegeben hat. Und ich bin ja ein kleiner blöder Arzt, ne? Ich habe ja mit Juristerei, mit Rechts, Justiz, Politik nichts zu tun. Und es war so unfassbar spannend, dieser Ausschuss, wo es einen konkreten Fall ging, der auch öffentlich bekannt wurde. Da gibt es Messerstecherei bzw. Messerattacke in Schleswig-Holstein, wo aber der dort dies begangen hat, auch in NRW vorher bekannt war. Deswegen gab es diese Sitzung, soweit kann ich das sagen. Es war so unfassbar spannend, das mitzuerleben. Und da hat mich Elisabeth Müller-Witz mit reingenommen. Und das ist zum Beispiel eine, die bei der Landesliste reingekommen ist. Aber ich kann dir sagen, wenn die bei uns nicht in der Fraktion wäre, dann würde vieles deutlich schlechter laufen. Und das ist nur so ein Beispiel, um zu sagen, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, wie zumindest in der SPD-Fraktion die Leute reingekommen sind. Wir sind ein tolles Team und da behandelt jeder jeden mit Respekt.
Du bist ordentliches Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und im Wissenschaftsausschuss. Waren das deine primären Wunschausschüsse und konntest du das vorher im Vorhinein äußern?
Ja, total. Du kannst auch Leute, die eng mit mir verbunden sind, fragen. Die werden dir sagen können, dass ich im Grunde, seitdem ich nominiert war, seitdem klar war, ich will für den Landtag kandidieren, habe ich immer davon gesprochen, ich möchte unbedingt in den Wissenschaftsausschuss, weil ich privat mich viel mit Wissenschaft beschäftige, also mit Wissenschaftsinhalt. Ja. Also ich habe zum Beispiel privat abonniere ich Spektrum der Wissenschaft, Gehirn und Geist ist ein Ableger davon. Und das also ist einfach etwas, was mir Spaß macht, mich mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinanderzusetzen. Bisher ehrlicherweise gar nicht, was die Wissenschaftsorganisation Management angeht, sprich Hochschulen, Studierende, die Themen, die dort haben, das werde ich jetzt gerade kennen, aber den Inhalt finde ich immer super. Und im Wissenschaftsausschuss hat man unter anderem Hochschulmedizin, Unikliniken und dann natürlich den Bereich Arbeit, Gesundheit, Soziales, der mir einfach liegt, aufgrund meiner Vorerfahrung. Ich habe ja auch im Rat der Stadt war ich sozialpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und natürlich mit meinem Berufshintergrund als Arzt sind da alle Themen, die ich beherrsche, die ich gut kann, wo ich aber auch immer dazu lerne. Und ansonsten bin ich stellvertretendes Mitglied noch im Ausschuss für Wirtschaft, Klimaschutz, Industrie, Energie und im Ausschuss für Kultur und Medien. Und wie gesagt, das sind zwar in Anführungsstrichen die Ausschüsse, in die wir fest drin sind, aber wir können in jeden anderen Ausschuss reingehen, wenn dort ein Ersatz gefragt wird. Also kurzum, ich bin sehr glücklich und wir haben uns innerhalb der Ausschüsse in der SPD-Fraktion gut aufgeteilt, was Zuständigkeiten angeht. Und da darf ich die Themen behandeln, die mir am Herzen liegen.
Eines dieser Themen ist aktuell vom 6.2. existiert hier eine Pressemeldung von dir. Ich zitiere mal, die Landesregierung schüttet unter dem Etikett Stärkungspakt NRW gemeinsam gegen die Armut 150 Millionen Euro aus über die Kommunen des Landes, um Menschen in sozialen Notlagen sowie dafür bestehende Sozialinfrastruktur zu unterstützen. Etwa 1,85 Millionen davon gehen nach Mülheim. Das ist einmal recht wenig, wenn man überlegt, dass halt in Mülheim sogar jedes vierte Kind an der Armutsgrenze lebt. Und du hast dich da zu Recht auch ziemlich drüber aufgeregt, weil 1,85 Millionen ist eigentlich so gut wie nichts, finde ich.
Da hast du recht, ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich sage ganz ehrlich, Ralf, es geht jetzt gar nicht so sehr um die Zahl, sondern erstmal sozusagen auf der übergeordneten Ebene gibt es eine unterschiedliche Haltung zum Thema Armut und Armutsbekämpfung. Das ist etwas, das merkt man vielleicht ein bisschen, da wäre ich auch emotional. Das ist ein Grund, wieso ich in der SPD bin, mich für die SPD engagiere, weil ich selbst Armutserfahrung gemacht habe und ich stelle jetzt im Parlament fest, natürlich ist das durch die eigene rote Brille geschaut, aber das ist mein Gefühl, wir als SPD, weil wir viele in unserer Fraktion haben, die von ganz unten kamen, die wissen, was es bedeutet, am Ende des Monats nochmal nachzusehen im Portemonnaie, ob man sich noch das Frühstücksbrot leisten kann, wenn man zur Schule geht oder nicht. Da habe ich persönlich sehr viel auch erlebt in meiner Familie. Und dann, du merkst, in der SPD-Fraktion geht es darum, wie können wir Armut an der Wurzel packen. Und dann hast du mit Verlaub Parteien wie die CDU und auch die Grünen, muss ich sagen. Eine FDP will ich da nicht rauslassen, auch wenn wir gemeinsam im Bund regieren. Eine AfD will ich da gar nicht erwähnen. Die sind sowieso auf einem anderen Planeten unterwegs. Wenn du sozusagen über die übergeordnete Strategie sprichst, wie gehen wir Armut an, da gibt es zwei verschiedene Säulen. Ja, die eine, das sind die anderen sagen, wir schütten ein bisschen Geld aus, ne? Ich sag mal Almosen für die Armen, dann geht es denen ein bisschen besser. Und im Übrigen die Leute, die das Geld ausschütten, denen geht es auch besser. Wir haben den Ansatz, Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, es gibt Geld. Es gibt Geld für Strukturen. Es gibt Geld für Menschen, damit sie selber in der Lage sind und eine Chance haben, sich aus der Armut rauszuziehen. Das ist erstmal sozusagen ein grundlegender Unterschied. Was bedeutet das konkret? Jetzt wird über diesen Stärkungspakt gegen Armut, schüttet die Landesregierung Geld aus über die Städte und sagt, guck mal, welche bestehende Infrastruktur, welche Projekte ihr aufgrund der Energieinflationskrise jetzt ein bisschen stützen kann. Wir hingegen sagen, naja, kümmert euch um das Thema Kinderarbeit, du hast es gerade angesprochen, ja. Mülheim, das sagen wir seit Jahren, hat keine Strategie, keine einheitliche Strategie, wie man das Thema Kinderarbeit angeht. Und wir sehen, dass wir zwar noch nicht ganz diejenigen mit der höchsten Rate in Kinderarmut sind, aber die höchste Dynamik haben. Also wir sind weit vor Gelsenkirchen, was die Rate des Anstiegs pro Jahr angeht, ja, obwohl Gelsenkirchen absolut deutlich höher ist. Und die Frage ist, wie kriegt man Kinderarmut gepackt? Da reden wir über bezahlbaren Wohnraum. Wir reden natürlich aber auch über Erwerbsarmut, ja, über Niedriglohnsektor, gute Arbeit. Ja. Wenn wir gute Arbeit haben, dann sind auch die Kinder nicht arm und am Ende hat man auch mehr bei der Rente. Das heißt, das Ganze anhand einer Präventionskette zu sehen. Übrigens etwas, was ich vom Sozialdezernenten in Mülheim Ulrich Ernst gelernt habe oder vom Sozialamtsleiter Klaus Konietzka. Die sind das richtig strategisch von Anfang bis Ende angegangen, beginnt bei den frühen Hilfen bis hin zum U25-Haus. Alles anhand einer Kette, eine einheitliche Strategie. Und das zerfasert in unserer Stadt und leider auch im Land NRW völlig, weil du Parteien in der Regierung der Verantwortung hast, die sich damit begnügen, ein bisschen Geld auszuschütten und nicht darüber nachdenken, ob sozusagen der Tropfen auf den heißen Stein verdampft oder ob man mal den Stein umdreht und mal das System verändert. Und das ist dann der Unterschied am Ende, ob eine SPD regiert oder nicht.
In dem Zusammenhang eine Kommi-Frage an das Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und im Gesundheitsausschuss. Wie stehst du denn zu der Entkriminalisierung von Containern?
Absolut dafür. Ganz klar. Nur, ich sag, da sind wir wiederum bei der grundsätzlichen Wurzelfrage. Ja? Also wir müssen doch eigentlich dafür sorgen, dass Menschen nicht Containern müssen. Es ist richtig, das zu entkriminalisieren. Das ist schön, wenn ich das sage, so was typisch Deutsches, ja, sowas aus dem Eigentumsrecht. Wenn der Mülleimer im Container ist, dann ist es sozusagen Diebstahl. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber wir müssen auch darüber reden, dass frische Lebensmittel nicht mehr im Müll landen. Ja, das ist ja der Grund, wieso irgendwann mal die Tafeln eingerichtet wurden. Nicht sozusagen, um Armut zu verfestigen, in dem Sinn, dass arme Menschen immer sich bei der Tafelregel als Regelstruktur Essen holen, sondern um erstmal Lebensmittel zu retten. Und auf der anderen Seite müssen wir darüber reden, was machen wir dann mit Menschen nicht Container müssen. Natürlich wird jede Gesellschaft, das gehört auch so weiter dazu, auch einen Anteil an Menschen haben, die obdachlos bzw. wohnungslos sind, die es auch schwer haben im Leben, die auch krank sind. Um die muss man sich kümmern. Aber wir haben doch eine soziale Schieflage. Ich spreche auch mal von der sozialen Pandemie nach der Viruspandemie in unserem Land. Und das ist ein so reiches Land. Ja, also wir reden monatelang darüber, wie viele Kampfpanzer wir in die Ukraine schicken, was alles richtig ist. Aber wenn wir mal aufrechnen, wie teuer so ein Panzer ist, mehrere Millionen, gegen das, was wir an sozialer Schieflage in unserem Land haben, dann muss man doch mal sich fragen, ob wir überhaupt die richtigen Debatten führen.
Ja, da sind wir einer Meinung. Ich denke auch, dass ein Investitionsprogramm von 100 Milliarden bundesweit auch in Ländern in der Armutsbekämpfung effektiver Mittel an die Hand geben würde, um da auch nachhaltiger tätig zu werden.
Ja, ich sag mal, jeder findet in seinem Bereich Dinge, die er mit 100 Milliarden gerne umsetzen würde. Das will ich nochmal verdeutlichen. Es ist richtig, dass wir Sondervermögen haben und eine Bundeswehr jetzt ertüchtigen, ausrüsten, nicht aufrüsten, die ja Stand heute uns gar nicht verteidigen könnte, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also das ist erstmal etwas Grundlegendes, was wir brauchen, auf das wir aufbauen können. Und man muss ja im Verlauf, wir reden jetzt immer natürlich über das Verteilen von Geld und Bekämpfung von Armut, aber das Geld müssen auch einnehmen. Deswegen muss man eine aktive und gute Wirtschaftspolitik machen mit guten Arbeitsplätzen, die gut bezahlt sind. Dann haben wir mit der Armut gar nicht mehr so ein großes Problem. Das klingt jetzt durch alles schön in der Theorie, aber es führt am Ende des Tages natürlich also zu Debatten, wie wir in unserer Stadt ja auch gesehen haben. Wo schaffen wir Flächen für moderne, für umwelt-, klimabewusste und kompatible Unternehmen? Und wo steht das sozusagen im Konflikt mit Interessen der Nachbarschaft, mit der Frage von Umwelt und so weiter. Wir diskutieren das gerade konkret am Flughafen Essen-Mülheim. Wie viel Grün oder wie viel Bebauung wollen wir? Und ich sage mal, wenn wir uns jedes Mal dagegen entscheiden, zu bauen, obwohl wir bezahlbaren Wohnraum, obwohl wir Gewerbeflächen benötigen, um unseren Wohlstand aufrechtzuerhalten und das immer in Konflikt setzen mit Umwelt, dann werden wir gleichzeitig ein soziales Problem bekommen. Denn wenn wir kein Geld einnehmen, können wir auch keins verteilen.
Im Gesundheitsausschuss, jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz spannenden Frage, die auch jetzt aktuell so sogar ist, die haben wir zu Beginn des Podcasts leicht angerissen. Im Gesundheitsausschuss habt ihr in einer der letzten Sendungen über die psychosozialen Auswirkungen der Pandemie im Schulbetrieb diskutiert. Du kommst jetzt gerade aus einer Anhörung, da ging es um inklusives Lernen und die Möglichkeiten. Frage 1, meinst du, wie lange brauchen wir, um die Schulen und die psychosozialen Auswirkungen der Pandemie im Schulbetrieb wieder ausgleichen zu können. 3, 4 Jahre?
Das wird ein lebenslanges Lernen sein, das man sozusagen. Also du hast recht, ich war gerade eine Veranstaltung von der SPD-Fraktion von meiner Kollegin Silvia Gosewinkel zum Thema inklusive Bildung. Das ist nochmal ein anderer Aspekt. Ich hatte heute Morgen eine Anhörung, also heute Morgen heißt am 9. Februar, wo wir das aufnehmen, zum Thema kritische Infrastruktur, wo auch Schulen ein wichtiges Thema sind. Ich will nur sagen, das wissen wir heute. Wir haben vor Corona schon massives Problem gehabt, was die seelische Gesundheit angeht. Das ist natürlich mein Herzensthema, weil ich als Arzt für seelische Gesundheit nun mal 6 Jahre Berufserfahrung in dem Bereich habe und mich auch sozusagen um viele Menschen kümmern durfte, wo selbst Ärzte manchmal sich nicht trauen. Ja, also auch das muss man sagen, ist ein Bereich, wo selbst ausgebildete Mediziner nicht reingehen wollen, geschweige denn, dass man erwarten könnte, dass das Gesellschaft ankommt. Also ich will jetzt im Landtag sensibilisieren für das Thema. Und natürlich ist es durch die Corona-Pandemie, speziell bei Kindern und Jugendlichen, die ja in einer sehr verletzlichen Lebensphase auch sind, auch was ihre geistige Entwicklung angeht, wird sich das natürlich ein Leben lang abzeichnen. Also jede Krise hinterlässt Spuren in jedem Körper, in jedem Hirn. Bei uns auch, wir hatten unsere Krisen oder auch die aktuellen, aber in so einer gefährlichen Phase oder in empfindlichen Phase wie Kinder und Jugendliche hinterlässt das Spuren. Und die Frage ist, was schließen wir daraus? Und wir haben jetzt viele Aspekte, ob das nun tatsächlich eine niederschwellige psychologische Hilfe in der Schulsozialarbeit in den Schulen ist, beziehungsweise Schulpsychologen. Wir haben die Frage, dass Kinder und Jugendliche das aufholen können an sozialer Interaktion, was die letzten 3 Jahre nicht stattgefunden hat. Wir wissen, dass es ein Fehler war, Schulen zu schließen. Das wissen wir heute. Das wussten wir damals nicht, wo es um Gefahrenabwehr ging, ja, wo es um das Leben der Großeltern ging. Heute wissen wir das und würden es beim nächsten Mal, was hoffentlich nicht kommt, aber anders tun. Daraus ergibt sich aber auch die Diskussion kritische Infrastruktur. Das bedeutet ja nicht nur, dass man Schulen offen hält in so einer Krise, sondern auch, dass man dafür sorgt, dass dort entsprechende Ausstattung ist. Thema Digitalisierung, dass Lehrkräfte in der Lage sind, vor Ort zu arbeiten, dass Schüler in der Lage sind, zur Schule zu kommen. Auch das ist ja ein riesiges soziales Thema, ja. Also während Corona konnte eben nicht jedes Kind mit dem SUV vor die Schultür gefahren werden. So, da sind wir wiederum beim Bereich Verkehr, Mobilität. Also du siehst, wenn man sich über Soziales, wenn man sich über Armut unterhält und am Ende auch die Frage seelische Gesundheit betrifft, das jeden Politikbereich und das, was meine Aufgabe gerade so im Landtag ist, das Ganze unter dem Aspekt seelische Gesundheit, diese Themen zu sortieren, versuchen zu vernetzen. Ich sage mal, unsere Schulpolitiker machen das, wir machen das im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, die Innenpolitiker machen das in dem Bereich kritische Infrastruktur, die Umweltpolitiker reden über Klimagesundheit, wo Unterstützung haben, die Gleichstellungspolitiker reden über geschlechtergerechte Medizin. Also es betrifft irgendwie alle Aspekte, das merken wir gerade auch alle. Das ist, wenn man überhaupt was Positives aus solchen Krisen ziehen will, dann, dass die Aufmerksamkeit für bestimmte Themen gesteigert wird. Und in dem Fall für ein Thema, das ich zumindest viele Jahre schon brenne. Und insofern sehe ich das erstmal positiv, dass wir darüber sprechen. Es gibt ja viele Studien, ja, COPSI, Corona und Psyche, ne, aus Hamburg-Eppendorf oder eben ganz konkret an Mülheim festgemacht, Professor Harald Karins, der auch den Krisenstab während der Corona-Pandemie geleitet hat, mit einem Kollegen aus Osnabrück, also er ist Professor in Osnabrück, der Professor Reintjes lebt aber in Mülheim, haben die sehr genau untersucht in der Schuko-Studie, Schule und Corona, was das alles bedeutet. Und das wäre jetzt zu viel, da müsste man einen eigenen Podcast oder eine Folge für machen. Die haben so viele Handlungsempfehlungen aufgeschrieben. Jetzt können jetzt Politiker sagen, einfach mal umsetzen. Ja. Und jetzt könntest du mich fragen, wieso passiert das nicht? Und an dem Punkt sind wir gerade.
Kommen wir zu einem anderen spannenden Thema. Und zwar, seit ich die Frage aufgeschrieben habe, das ist jetzt eine Woche her, beschäftige ich mich intensiv mit AI, mit KI, mit ChatGPT, mit DALL-E und den anderen möglichen Programmen. Und die Community hat sich damit geäußert, dass sie gesagt haben, am 22. November 2022 ist OpenAI mit ChatGPT an den Markt gekommen und es beginnt sich einiges zu ändern. ChatGPT, für die Leute, die es nicht kennen, ist ein Tool, mit dem man in der Lage ist, mit Anweisungen, sogenannten Prompts, Texte zu schreiben. Und zwar in einer Art und Weise fast schon an die Perfektion heranreichen. Jetzt habt ihr im Wissenschaftsausschuss eine spannende Diskussion gehabt. Es geht da um den Einfluss von KI auf den Hochschulbetrieb. Dazu nur ein Schmunzerl. Ich habe vor 2 Wochen in einer Radiosendung im Südwestfunk ein Beispiel gehört. Student, der kurz vor dem Master steht und der braucht eine Reflexion als Hausarbeit. Der setzt sich morgens um 8 Uhr an einen gedeckten Frühstückstisch, schmiert sich sein Brötchen, geht parallel in seinen Laptop Prompts, also faktisch die A Prompts sind Arbeitseinweisungen für KI und für ChatGPT, in den Rechner ein und binnen 5 Minuten hat er ein hervorragend formuliertes Pamphlet. Er arbeitet das noch eine Viertelstunde nach und kann um 9 Uhr in die Universität gehen und seinem Professor eine Arbeit vorlegen, die der nicht mehr von einer realen menschlichen Arbeit unterscheiden kann. Das ist aber nur der Anfang. Insgesamt sind diese ganzen Geschichten wie ChatGPT, wie DALL-E, also diese ganzen Programme auf dem Weg, unsere Welt, ich sag mal, in einer Art und Weise zu verändern, dass wir jetzt wirklich zum ersten Mal auch hinterherhecheln. Glaubst du, dass die aktuelle Entwicklung bei KI, sowohl im Schul- wie natürlich auch im Hochschulbereich, das Ganze eher zu einem Hase-und-Igel-Spiel macht, bei dem der Gesetzgeber immer die Rolle des Hasen zufällt?
Also ich fühle mich gerade eher wie die Schildkröte, die dem Hasen hinterherrennt, wobei das ja auch optimistisch formuliert ist, weil am Ende wissen wir, wie die Geschichte ausgeht. Die Schildkröte kommt ja zuerst an. Also es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und wir haben das jetzt im Wissenschaftsausschuss, ich will mal sagen, andiskutiert, weil wir auch als SPD-Fraktion konkret danach gefragt haben. Und wir erlauben es gerade, das klingt jetzt vielleicht gar nicht so lustig, wie es klingen soll, aber wir erlauben es aktuell den Spaß, ChatGPT in unserer Arbeit tagtäglich auch gelegentlich auszuprobieren. Also was wir durchaus machen, ist, haben wir jetzt gesagt, wir wollen auch mal reden, schreiben lassen und diese halten. Also nicht unsere quasi eigene Leistung machen, sondern mal gucken, ob man das unterscheiden kann in der Plenardebatte, ob man einen Unterschied erkennt zwischen einer geschriebenen Rede und einer, die ChatGPT geschrieben hat. Und ich kann euch sagen, kann man fast nicht mehr. Es kommt aufs Thema an. Muss man ganz klar sagen. Und wir wären auch nicht die Ersten. Also im Europaparlament gab es schon Reden, in anderen Landtagen gab es Reden, die Abgeordnete mit wenigen Stichpunkten haben über ChatGPT schreiben lassen und die einfach vorgetragen haben. Das wiederum, muss man ja ehrlicherweise sagen, spiegelt mal die Qualität von vielen Reden, die wir selber hören, vielleicht auch selber schreiben. Das spricht nicht unbedingt dafür, könnte man sagen. Und die Tage gab es in der Mülheimer WAZ ja auch das Beispiel, die haben es ja auch mal ausprobiert, mit ChatGPT zu kommunizieren. Das war auch nicht alles sauber, muss man sagen. Das Programm lernt mit, aber wir dürfen es nicht unterschätzen. Und unsere These, die wir eingebracht haben, Wissenschaftsausschuss, ja nicht unsere These, ich löse es gleich auf, ist, was den Hochschulbetrieb angeht, mit ChatGPT sind Hausarbeiten und vielleicht sogar Klausuren überflüssig.
Sind meiner
Kann man
Meinung.
in Zukunft nicht machen, weil ich gebe drei, vier Stichworte ein und bekomme eine komplette Hausarbeit. Ich kann sogar die Länge definieren. Das hat relative Entrüstung bei der Ministerin Brandes von der CDU gesorgt, die uns da ein Stück weit Populismus vorwarf, die in ihrer Stellungnahme darauf verwies, dass ja die Nutzung solcher Tools, ähnlich wie Abschreiben, ja ein Bußgeld nach sich ziehen könnte, wo wir gesagt haben, naja, das wird die Entwicklung jetzt auch nicht aufhalten, nur weil in irgendeiner Verordnung Bußgeld drin steht. Und sie hat sich sogar, weil wir da nicht ganz abgelassen haben, zu der Aussage verleiten, dass ja Studierende in der Verpflichtung sind, eine individuelle Prüfungsleistung abzulegen, was bei dem Satz dazu führte, dass der komplette Ausschuss gelacht hat, inklusive der Abgeordneten von CDU und Grünen, weil wir alle ja wissen, wenn wir uns mal tief in die Augen schauen, dass jeder von uns mal in der Schule und sicherlich, wenn man studiert hat oder in der Ausbildung war, auch mal von jemandem abgeschrieben hat. Wenn man so hat, wo man was nicht wusste und man versucht es halt, ja. Da also kann keiner behaupten, dass er nie abgeschrieben hätte. Und das ist natürlich an der Uni nicht anders. Also dieses erzeugte großes Gelächter und eben die Aussage, dass wir doch jetzt den Teufel an die Wand malen würden. Lustigerweise, ich habe einen sehr coolen Kollegen, Dr. Bastian Hartmann, wir kennen uns auch schon Ewigkeiten, über 10 Jahre, der kommt aus Bochum und damals bei den Jusos waren wir schon gemeinsam aktiv und haben den Kontakt bis heute gehalten, sind jetzt beide halt Kollegen im Landtag und er ist wissenschaftlicher Sprecher, hat das Ganze auch forciert und nachdem er so angegangen wurde von der Ministerin nach dem Motto, was erzählt er für einen Scheiß, hat er mal öffentlich gemacht, von wem denn eigentlich diese These ist mit Hausarbeit und Klausuren brauchen wir in Zukunft nicht mehr. Und das war eine Gruppe von hochrenommierten Hochschulprofessoren aus dem ganzen Land. Und da hat die Ministerin nichts mehr gesagt, weil es war nicht mehr die doofe SPD, sondern hochdekorierte Professoren, die sich auskennen, auch im Bereich der Bildung, auch im Bereich der KI, die sagen, das ist die Entwicklung und die ist nicht aufzuhalten. Und es gibt ja einen guten Grund oder gute Gründe, wieso Microsoft, Amazon, Google alle jetzt in diesen Bereich einsteigen, schon längst eingestiegen sind. Ja, wir reden ja seit Jahren über selbstfahrende Autos. Jetzt reden wir aber über ein Programm, mit dem man kommunizieren kann, und nicht mehr nur Schach spielen kann. Wir reden über ein Programm, das Reden schreibt, das man von den Menschen kaum noch unterscheiden kann und das immer dazu lernt. Das ist ja das Spannende. Und jetzt stell dir vor, Ralf, du baust ein Exoskelett, nenne ich mal, einen Roboter, ja, einfach eine Hülle und fütterst die mit ChatGPT. Ja, wie lange wird das dauern, bis wir womöglich eine Dystopie wie ein Terminator haben? Sage ich jetzt mal überspitzt. Ich hoffe, dass wir nicht dazu kommen, weil Politik klug ist, frühzeitig zu handeln und die richtigen Weichenstellungen zu stellen, dass wir da nicht hinkommen, dass am Ende eine bewusste Entscheidung immer noch von menschlicher Empathie abhängt. Aber da sage ich ganz klar, wenn die Ministerin sagt, gegen diese Entwicklung gibt es einen Bußgeldkatalog, machen wir schon manchmal Sorgen, ob alle das verstanden haben. Und das ist am Ende auch der Unterschied, ob eine Partei wie die SPD oder die CDU regiert oder das Wissenschaftsministerium anführt. Und wir sind alles sehr, sehr junge Abgeordnete, beziehungsweise frische Abgeordnete im Wissenschaftsausschuss. Wir sind alle neu. Und ich kann dir sagen, ich will, Eigenlob stinkt immer, aber wir sind die Fraktion, die A, Fragen stellt, die diskutiert und die anderen hören nur zu. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, wem die Menschen am Ende ihr Vertrauen schenken. Also ich weiß, es ist zwar durchaus mal ein langer Weg in den Elfenbeinturm Landtag nach Düsseldorf. Aber ich lade jeden ein, mal in Düsseldorf sich so eine Ausschusssitzung anzugucken. Dem werden sicherlich die Augen geöffnet, was wir da alles diskutieren, was für hochspannende Themen sind, welche weitreichenden Entwicklungen das auf die Gesellschaft hat. Und dann aber noch zu unterscheiden, welche Fraktionen, welche Parteien kümmern sich um die Themen. Also wir sind hoch motiviert und ich kann dir versprechen, an dem Thema bleibe ich auch ganz persönlich dran.
Ich hatte bei der Gestaltung meiner Homepage hatte ich die Probleme, kennst du sicherlich auch, du brauchst Fotos, du brauchst Hintergründe und da liegen Rechte drauf. Und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Ich nutze jetzt DALL-E, also dieses Zeichenprogramm oder dieses Malprogramm, das nutze ich jetzt, um mir Bilder für die Homepage zu schaffen. Und im Bereich gibt es ja jetzt auch bei uns einen Bereich Märchen, Sagen und Legenden. Da brauchte ich ein Backfoto. Dann habe ich eine Prompt eingegeben in DALL-E. Bitte male mir Schneewittchen und die sieben Zwerge aus Sicht von Picasso. Und binnen 10 Minuten hatte ich ein Foto, was ich ohne große Probleme auf die Homepage stellen konnte. Zur besseren Untermalung habe ich das System noch gebeten, mir ein altes Radio, also ein Röhrenradio zu malen, wie es Vincent van Gogh gemalt hätte. Da habe ich dann vier verschiedene Vorschläge gehabt, wo ich sofort einen hatte. Und ich merkte plötzlich, das ist alles ganz einfach. Im Moment wehre ich mich logischerweise noch dagegen, Blogbeiträge GPT zu übertragen. Das mache ich noch nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, klar, dass das eine Geschichte ist, die ist so rasend schnell, weil vor einer Woche, als ich die Frage formuliert habe, da war ChatGPT gerade in der Diskussion. Heute sprechen wir über den GPI-Code von Google, Belt, die das jetzt schon wieder novelliert haben und die jetzt mit ganz anderen Ressourcen an den Markt gehen und da kommt in wenigen Wochen an den Markt und dann ist ChatGPT eine Geschichte, da hat es nur für den Auftakt gereicht. Also ich sehe im Moment da natürlich ein ganz Riesenproblem. Wir haben zum ersten Mal die Situation, dass wir der Technik wirklich hinterherrennen. Dass unter Umständen im Parlament Entscheidungen getroffen sind, die aber schon 2 Tage später schon wieder vollkommen hinfällig sind.
Das ist so, absolut. Also auch da lohnt es sich wieder, wenn du sagst, 4 bis 6 Podcast-Folgen in diesem Jahr, auch dazu etwas Eigenes zu machen. Zum Beispiel, ganz aktuelles Beispiel, mit der Hochschule Rhein-Westmann ins Gespräch kommen, die ja aktuell ja auch Opfer eines mutmaßlichen Cyberangriffs sind. Auch übrigens Thema im gleichen Wissenschaftsausschuss gestern erst gewesen, also am 8. Februar. Und mit denen mal darüber zu sprechen, das wäre sicherlich auch höchst spannend, so als Tipp.
Als offenen Podcast, also mit Publikum. Das ist so meine Idee, wo ich, das ist wirklich eine offene Diskussion, eine ergebnisoffene Diskussion zu erreichen und die Zuschauer, nicht nur die Zuhörer, sondern die Zuschauer dann vor Ort gleich mit einzubinden.
Am Ende geht es halt darum, dass möglichst viele Leute mitkriegen, worüber wir reden, weil es einfach wichtige gesellschaftliche Themen sind. Und wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass andere sich darum kümmern.
Zu einem weiteren Punkt, der im Moment natürlich heiß diskutiert wird. Wir leben in einer Situation, wo wir Flüchtlingsströme haben, die 2015 teilweise schon in den Schatten stellen. Wir werden auch in Mülheim, denke ich, noch eine Menge Flüchtlinge aufnehmen. Wir tun das gerne, wenn es um die Flüchtlinge aus der Ukraine geht. Die Sicht auf die Flüchtlinge aus der Türkei und auf Syrien wird sich nach dem großen Erdbeben sicherlich auch noch ändern. Was ist deiner Meinung nach wichtig? Ein sicheres Dach über dem Kopf zu bieten oder die Integration in unsere Gesellschaft dann eher voranzutreiben?
Beides. Und zwar gleichzeitig. Natürlich, die Menschen, die hier hinkommen, die müssen erstmal in Sicherheit sein. Sicherheit bedeutet ein Dach über dem Kopf und vier Wände. So, das war auch mir und meiner Familie damals selbstverständlich wichtig. Aber gleichzeitig vom Tag eins kann ich dir sagen, auch im Gespräch, also sowohl aus eigener Erfahrung, aber auch aus Gespräch mit den Menschen, vor allem die aus der Ukraine jetzt aktuell kommen. Aber natürlich hatte ich auch gute Kontakt mit den Menschen, die aus Syrien in den letzten Jahren kamen oder auch aus anderen Ländern, Afghanistan, afrikanischen Ländern, aktuell auch aus dem Iran, muss man ja dazu sagen. Auch das ist ein Brennpunkt, der sich ja leider vermutlich nicht bald löschen lässt. Ich habe noch nicht einen einzigen kennengelernt, der gesagt hat, so, ich bin jetzt hier in Deutschland, ich lege die Füße hoch. In dem Moment, wo die Menschen hier sind, wollen sie was tun. Ja, jetzt kann man sich darüber streiten, wie viele so motiviert sind, dass sie etwas für die Gesellschaft tun wollen oder was auch immer. Aber zumindest die Mehrzahl der Menschen und aus der Ukraine, muss man ja sagen, kommen ja 2/3 Frauen. Und das eine Drittel, was männlich ist, das sind ja überwiegend Kinder, muss man ja dazu sagen. Und diese Frauen, aber auch die Männer im arbeitsfähigen Alter, die kommen, die ich kennengelernt habe, die sind wahnsinnig motiviert. Wenn wir darüber diskutieren, die wollen eigentlich möglichst schnell wieder nach Hause. Ist ja die Frage, wann kann das überhaupt möglich sein? Aber ich sag dir, eine Mehrzahl davon wird hier bleiben. Das ist so. Und ich kriege wöchentlich mehrere Hinweise, Anrufe, Fragen über Berufsanerkennung, wo kann man hingehen, hier und da. Wirklich hoch ausgebildete Menschen, ob jetzt im Bereich der Pflege, der IT, die einfach jetzt nach Jobs suchen. Ganz konkret. Dafür brauchen sie natürlich eine Sprache oder beziehungsweise Sprachkurse. Und ich kenne das ja von meinen Eltern damals noch. Deswegen kann ich auch sagen, heute ist es deutlich besser, sowohl was die Unterbringung angeht. Wir waren damals im ehemaligen Schätzweingebäude an der Ruhrter Straße. Das war ja im Grunde eine Fabrikhalle, wenn du heute mal reinguckst. Düster ohne Ende. Heute das, also selbst wenn es ein Container ist, es ist ja eine ordentliche Wohnform, ja, aber in den meisten Fällen sind es ja auch richtige Wohnungen. Und das ist ja zum Beispiel, was jetzt auch mühsam getan wird. Der MBB wird ja im Auftrag der Stadt 650 Wohnplätze am Hauptfriedhof schaffen. Und gleichzeitig hat natürlich das Land das Problem, dass sie jetzt im Vergleich zum Fall 2015 nur rund ein Drittel der landeseigenen Plätze hat, wie die rot-grüne Landesregierung damals bereitgestellt hat. Ja, so rund 30.000 sind es jetzt, damals waren es 85.000. Und natürlich das Land händeringend jetzt nach Plätzen sucht. Ja, denn man hat ja nach 2015 gedacht, sowas passiert nie wieder, also hat man Plätze abgebaut. Welch Fehlschluss. Und deswegen haben wir dann auch so Konflikte wie aktuell im Stadtteil Mülheim-Rath, wo man natürlich sagen kann, okay, Geflüchtete müssen über die Stadt gut verteilt sein, da gab es immer einen großen Disbalance Richtung Mülheimer Norden, aber natürlich auch in Saanen, den Thaler Platz, darf man nicht vergessen. Und jetzt haben wir eine Situation, Stadtteil wie Rath, der bisher nicht viele Geflüchtete vor Ort hatte, bekommt sowohl eine kommunale Einrichtung mit so 650 Menschen und eine Landeseinrichtung mit bis zu 650 Plätzen, und zwar in einem Radius von 1 Kilometer. Und das ist eine wahnsinnige soziale Spannung, die dort entstehen wird, zwangsläufig entstehen wird, wo man hin muss, wo man als Land, als Stadt sagen muss, wir gehen da gemeinsam vor, wir zeigen, dass wir die Menschen A in Sicherheit bringen, ihnen Unterkunft bieten. Und gleichzeitig müssen wir gucken, dass die Kinder möglichst schnell in die Kita, in die Schule kommen, wo wir ohnehin schon zu wenig Plätze haben für die, die schon da sind und für die Kinder, die hier geboren sind und aufwachsen. Wir müssen gucken, dass die Leute sich fortbewegen können. Also wenn wir an Rad denken, da endet die Straßenbahn und der Bus, der weiterfährt, ist die Frage, wie viel Kapazität er hat. Auf jeden Fall nicht für 1.300 Menschen. Und das sind so alles so Fragen in einem wirklich infrastrukturell schlecht ausgestatteten Stadtteil von Mülheim, wo ja die Anwohner größtenteils sich entweder gut fortbewegen können, weil sie Autos haben, oder aber ein Seniorenheim dort ist, wo ja die Menschen vor Ort eben betreut werden. Aber natürlich müssen die Menschen hier ankommen. Wir bringen sie in Sicherheit, ein Dach über den Kopf und gucken, wie sie sich integrieren können. Aber gleichzeitig muss man das doch zusammen mit der Bevölkerung machen, die schon hier ist. Und das sage ich als welcher, der vor knapp 30 Jahren selber ja als Kontingentflüchtling nach Deutschland, nach Mülheim eingewandert ist mit seiner Familie, funktioniert aber das nur so. Denn wenn das nicht gelingt, diese gesellschaftliche Integration einer kleineren Gruppe, die kommt, mit der Ursprungsbevölkerung, die da ist, werden am Ende nur die extremen politischen Kräfte profitieren. Deswegen bereite ich mir so große Sorgen, aber deswegen engagiere ich mich auch und habe aktuell auch wieder die Landesregierung gefragt, was sie denn in Mülheim vorhat. Ich soll die Antwort bekommen. Deswegen lasse ich auch nicht nach, auch nicht mit meiner SPD, dass man da genau hingucken muss, dass man sich nicht gegenseitig die Verantwortung zuschiebt. Die Stadt sagt, das Land ist für die eine Einrichtung zuständig, das Land sagt, die Stadt für die andere. Und am Ende bleiben alle auf der Strecke. Das darf nicht passieren. Das zeigt am Ende des Tages, wie kompliziert so ein Thema ist. Und wenn dann auch noch ein sehr bekannter Politiker aus der konservativen Ecke von Paschas spricht und Sozialtouristen und dabei die Menschen meint, auf deren Köpfe gerade Bomben fallen, dann darf man sich über ein vergiftetes gesellschaftliches Klima nicht wundern.
Kommen wir zur letzten Frage des ersten von voraussichtlich 6 Podcasts in diesem Jahr, die wir mit unserem Arzt in NRW führen werden. Rodion, was hast du dir konkret als politisches und persönliches Ziel für dieses Jahr in Düsseldorf vorgenommen?
Ganz persönlich wäre ich gern ein bisschen gelassener, aber ehrlicherweise wird das frommer Wunsch sein. Das ist mit diesem Job kaum möglich, aber es ist zumindest so erstmal, wenn ich frei reden darf, ein Wunsch, den ich habe. Vielleicht gelassener im Sinne von erfahrener und sozusagen die Dinge ein bisschen auch die Prozesse hier durchschauen. Das wird aber sicherlich mehr als ein Jahr dauern. Ich will betonen, weil du sagst, persönliche und politische Ziele in Düsseldorf. Meine persönlichen Ziele liegen aber auch ganz klar in Mülheim an der Ruhr. Ich will für die Menschen in meiner Heimatstadt das Beste rausholen. Natürlich immer mit dem Blick aufs Land, aber die meiste Zeit verbringe ich in Mülheim, verbringe ich in meinem Wahlkreisbüro und bin auch froh, wenn ich nach einem langen Tag in Düsseldorf nach Mülheim fahren kann. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, denn da ist Heimat. Aber natürlich thematisch möchte ich meine Themen seelische Gesundheit, Klimagesundheit, sexuelle Gesundheit, so ein Thema, wo viele vielleicht ein bisschen Abstand haben, aber das sind so alles Themen, die ich aus meinen beruflichen Erkenntnissen, Erfahrungen mitbringe, möchte ich mehr sensibilisieren, weil das alles Themen sind, die bisher sehr stiefmütterlich behandelt wurden, wo auch ehrlicherweise nicht viel Berufserfahrung im Parlament bisher war, aber über die alle Menschen aktuell reden. Ich will das auch nochmal betonen, jetzt, ob das die seelische Gesundheit ist, Frage der seelischen Erkrankung, Psychiatrie, Psychotherapie. Wir haben gerade darüber gesprochen, in aller Munde. Da will ich immer deutlich machen, dass mein Mantra, jeder zweite Mensch in Deutschland hat im Laufe seines Lebens eine seelische Erkrankung. Bedeutet auch, dass die andere Hälfte meistens als Angehörige, Freund, was auch immer, das mitbekommt. Mit anderen Worten, jeder von uns hat im Laufe des Lebens mit dem Thema zu tun. Aber leider sprechen die wenigsten drüber, denn die haben zu viel Scham. Und ich möchte mich dafür einsetzen, dass diese Stigmatisierung, diese Scham ein bisschen weniger wird und ich am Ende meiner Amtszeit, wann auch immer die enden wird, sagen kann, ich habe ein Stück weit Gutes bewirken können. So, das werde ich nicht in einem Jahr schaffen, aber in diesem Jahr habe ich sicherlich viele Gelegenheiten, dieses Thema voranzustellen. Klimagesundheit ist sehr wichtig. Wir reden ja ganz viel darüber. Wir reden jetzt darüber, über die Transformation der Wirtschaft. Wie bauen wir Gebäude klimagerecht? Bauen wir Krankenhäuser klimagerecht, dass sie weniger Energie verbrauchen? Aber ich will auch einfach mal den Zusammenhang nochmal legen, ob das jetzt die Frage einer Pandemie ist, ob Virus, Parasit, Bakterium, völlig egal welche Infektionserreger. Aber das hängt sehr stark mit klimatischen Veränderungen zusammen. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn hier in Deutschland bereits die Aedes-Mücke, die Malaria überträgt, mal gesichtet wird. Auf dem Balkan sowieso. Etwas, was ja bisher sozusagen nur im Malaria-Gürtel um den Äquator bekannt war. Aber wenn es wärmer wird, wird jeder logischerweise verstehen, dass tropische Erkrankungen zu uns kommen, die wir bisher nur aus dem Lehrbuch kannten. Darauf muss sich aber ein Arzt, eine Ärztin, eine Pflegekraft im Rahmen der Ausbildung auch Erfahrungen sammeln und lernen dürfen. Es ist also nicht nur das dreifach verglaste Fenster im Krankenhaus, sondern es zieht völlig weitere Kreise. Und deswegen ist es wichtig, dass wir aus Deutschland heraus für die Welt auch eine gute Klimapolitik betreiben, weil am Ende sich das auf unsere Gesundheit und auf unser soziales Miteinander auswirkt. Deswegen ist für mich das Thema wichtig. Und beim Thema sexuelle Gesundheit zucken sicherlich viele bei dem Wort alleine schon zusammen. Aber am Ende geht es natürlich auch um die Frage, in welcher Stadt habe ich noch einen Kreissaal? Das gehört dazu. Es geht um die Frage von geschlechtergerechter Medizin. Und damit meine ich nicht nur die Frage von Transgender oder sexueller Orientierung. Nein, ich meine ganz konkret darum, wenn ein Mann einen Herzinfarkt hat, wird das in Deutschland viel häufiger erkannt, als wenn eine Frau einen Herzinfarkt hat oder einen Schlaganfall. Ist was sehr Konkretes, was jeden von uns betreffen kann. Und das mal deutlich zu machen und zu zeigen, wir haben da eine vermehrte Forschung, wir sind auch gut ausgestattet. Also heute ist in Bochum der Gender-Kongress am 9. Februar gestartet, wo unter anderem auch nochmal festgestellt wurde, dass wir im Bereich der Gender-Medizin sehr weit sind. Aber wer weiß das schon in Deutschland? Und wer weiß das im Übrigen von den Ärzten? Auch das gehört dazu. Also das, du merkst, sind alles so spannende Themen, die uns alle irgendwie betrifft, die aber vielleicht noch nicht so bekannt sind, noch nicht so eine Aufmerksamkeit da sind, um die ich mich aber kümmern will, um ich meinen Beitrag leisten will, das bekannter zu machen, Lösungsvorschläge anzubieten und vielleicht bekommt die SPD in Nordrhein-Westfalen noch eines Tages wieder den Regierungsauftrag und vielleicht kann ich bis dahin mit meiner Arbeit einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es den Menschen in Ruhr und Nordrhein-Westfalen besser geht in Zukunft und wir ein Stück weit glücklicher sind. Das ist mein Auftrag, wie ich den für mich formulieren würde. Und dieses Jahr will ich dafür nutzen, dafür eine Grundlage zu schaffen.
Rodion, für heute vielen lieben Dank und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir.
Ich freue mich auch total. Hat Spaß gemacht, ein bisschen länger als geplant. Ich hoffe, die Leute hören sich's an. Aber wir haben ja auch viel, worüber wir reden müssen.